Mut zum Move. Der Podcast für Macher und die, die es noch werden wollen. Inspirierende Geschichten und aktivierende Impulse. Von und mit Nicole Rinne.
Hallihallo und einen wunderschönen Tag, beziehungsweise ja, bei uns noch morgen wünsche ich dir. Es ist Montag, es ist 20 vor 11, also noch recht früh an diesem Tag in dieser Woche und dennoch bin ich schon bester Laune, denn es ist Podcast-Tag und ich habe einen wundervollen Gast bei mir. Heute mit im Podcast ist die wunderbare Julia Hinterauer. Julia kommt aus Salzburg, dem wunderschönen Salzburg, und ist Lösungsexpertin. Das hat mich extrem neugierig gemacht und ich muss gestehen, ich weiß noch nicht, was dahinter steckt. Wir hatten kein Vorgespräch darüber, sondern ich bin genauso unwissend wie ihr, genauso neugierig wie ihr und freue mich einfach drauf zu erfahren, was Julia da tut, wie sie da hingekommen ist und ja, was sie noch alles vorhat. Herzlich willkommen, Julia.
Nicole, wunderschönen guten Morgen. Ich danke dir für die Einladung.
Sehr gerne. Es freut mich wirklich sehr, dass du mit dabei bist. Es ist wirklich spannend. Wir kennen uns eigentlich kaum. Wir hatten mal ganz kurz WhatsApp-Kontakt. Und das ist für mich halt auch immer mega spannend, dann gleich ins Podcast-Gespräch reinzugehen. Ja, weil wir wissen einfach beide nicht, was uns erwartet. Aber genau. Vielleicht wirklich erstmal damit an, was ist eine Lösungsexpertin?
Eine Lösungsexpertin ist eine Frau, die immer am Plan hat, wo ist die Lösung. Ich glaube, die meisten Menschen sind in dieser Situation, dass sie Probleme haben oder unzufrieden sind oder Herausforderungen und kommen da ganz schwer raus. Und damit entstehen vielfach dieses Gedankenkarussell, dieses immer wieder Zerdenken, vielleicht auch dieses Jammern, anstatt in die Richtung der Lösung zu gehen. Und das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, das Leben in Lösungen zu sehen, weil ich da 100% Meinung bin, wenn man das macht und hinter den Dingen einfach auch die Geschenke sieht, die Möglichkeiten sieht, die Chancen sieht, dass man glücklicher und zufriedener ist.
Wow, wunderbar auf den Punkt. Kann ich nur so unterschreiben, so ist es wirklich. Ja. Das ist auch was ich bei mir feststellen durfte, was ich vor allem bei mir lernen durfte, wirklich mal aus diesem Gedankenkarussell auszusteigen und stattdessen die Energie auf die Lösung zu legen, weil da ist besser investiert. Machst du das jetzt als Lösungsexpertin generell in allen Lebensdingen oder sagst du, ich bin da eher für Businessmenschen unterwegs oder für Angestellte, die vielleicht im Job auch weiterkommen wollen? Wo ist da deine Richtung, deine Zielgruppe zu finden?
Also im Grunde ist es so, dass ich schon sehr lange auch Unternehmen damit begleiten darf, einfach an der Prozessoptimierung zu arbeiten, indem man wirklich die Ideen in die Umsetzung bringt, beziehungsweise überall dort, wo es reibt und wo Schwierigkeiten auftauchen, die Lösung gemeinsam zu suchen. Aber vielfach geht es ja darum, wirklich die Privatpersonen neue Perspektiven zu geben. Weil man steckt oft in einem Karussell drinnen, wo man so dieses Gefühl hat von, oh, ich komme da nicht raus, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und gerade da neue Perspektiven, neue Inputs zu geben, bringt einen in eine ganz andere Richtung und vielfach wirklich in die Orientierung, wo ist mein Weg?
Das stimmt. Ich glaube, das ist auch wirklich inzwischen so ein bisschen, ich sage jetzt mal, gesellschaftlich anerzogen, dass wir einfach uns wohler fühlen, wenn wir mit der breiten Masse, doof gesagt, jammern, wie schlimm doch alles ist und dass doch bitte die anderen was ändern mögen, damit es besser wird, aber gar nicht mehr sehen, dass wir ja im Endeffekt ganz, ganz viel selbst in der Hand haben, ne? Und mal ganz ehrlich, so ab und zu mal dieses Jammern, das fühlt sich ja dann auch verdammt gut an, ne?
Das ist ja auch völlig in Ordnung. Schwierig wird es dann, wenn das Jammern nicht aufhört. Kurzfristig mal zu jammern, halte ich sogar für was sehr, sehr Wertvolles. Weil Menschen, die ihre Probleme gar nicht sehen und so tun, als hätten sie keine, können ja auch nichts verändern. Also herzugehen und zu sagen, so, mich kotzt deine Situation jetzt so richtig an und sich mal auszujammern. Also mein Lieblingsweg ist dann, eine Freundin anzurufen oder mit einer Freundin ein Glas Wein zu trinken und herzugehen und zu sagen, boah, das war halt echt scheiße. Ja. Weil es die Situation besser macht. Und die Wahrheit ist, wenn ich erkenne, dass etwas hakt, dass etwas nicht funktioniert, dann kann ich es ja angehen. Also ja, der erste Schritt, jammern ist okay. Und dann heißt es halt jammern und Punkt.
Genau das finde ich nämlich das Wichtige. Und das habe ich auch bei mir festgestellt. Ich habe ja in der ersten Folge von diesem Podcast so ein bisschen erzählt, was mein Weg so war, wie ich zur Umsetzungsexpertin wurde. Und das war natürlich, wie so oft, kommt sowas aus einem Tiefpunkt heraus. Und ich hatte da diesen Tiefpunkt und habe mir aber auch genau einen Tag Zeit zum Jammern gegeben. Ich habe gesagt, okay, heute kann ich jammern, ich kann wütend sein, ich kann schreien, toben, heulen, was auch immer. Mhm. Aber morgen früh stehe ich auf und tue etwas. Und das habe ich mir inzwischen beibehalten. Also wenn ich merke, da ist irgendwas, was einfach Mist ist und wo ich vielleicht auch jetzt noch gar nicht weiß, wie ich da rauskommen soll, dann erlaube ich mir diesen einen Tag dieses Jammern und am nächsten Tag gehe ich los und probiere Lösungen zu finden oder gehe erstmal in die Umsetzung, tue irgendetwas, weil wenn wir erstmal im Tun drin sind, dann wird es ja auch wieder leichter, ne? Und da haben wir ja beide beruflich so unseren Anknüpfungspunkt, halt diese Umsetzung, ne? Und das finde ich halt extrem wichtig. Also das hat sich für mich auch als super toller Weg herausgestellt. Erstmal alle negativen Emotionen rauslassen und dann ins Machen kommen.
Genau, weil die negativen Emotionen einfach dafür da sind, dass man überhaupt weiß, wo hakt's. Und bei mir ist halt dann der nächste Schritt auch dahinter zu schauen und zu sagen, was ist denn eigentlich das Problem hinter dem Problem? Weil vielfach ist es ja gar nicht das, was aktuell das Thema ist, sondern was für ein Gefühl steht dahinter.
Ja, ja, das stimmt natürlich. Und was ich dabei auch unheimlich wichtig finde, nicht nach Schuldigen zu suchen, sondern ganz einfach zu gucken, okay, was kann ich jetzt tun? Und das ist ja gerade in unserer heutigen Zeit, wir sind ja mit so vielen Problemen aus dem Außen konfrontiert, sei es die letzten 2 Jahre die Corona-Krise, sei es jetzt die Nachwirkungen davon, dass überall Fachkräftemangel herrscht, dass Materialmangel in vielen Branchen herrscht, sei es der Ukraine-Krieg, der uns allen natürlich zusetzt. Also da sind ja so viele Dinge und da könnten wir jetzt alle sagen, okay, da kann ich ja nichts zu und das sind die anderen, die da Schuld haben, aber ich selbst kann doch eine Menge tun, damit es halt besser wird, für mich zumindest. Und wenn es für mich besser ist, dann kann ich auch anderen wieder was geben. Ne?
Ja, da ist Eigenverantwortung, finde ich, das große Wort, ja, dass man hier dann sagt, wenn ich aufhöre, die Schuld zu verschieben, dann hole ich mir auch die Macht zurück. Also ein gutes Beispiel ist, mein Sohn ist von der Schule heimgekommen und sagt, Mama, die Lehrerin ist so gemein, die hat mir eine schlechte Note gegeben. Gell? Und ich so, ja, wenn du das so sehen willst, hast du halt auch nicht die Macht, die Möglichkeit, das Ganze zu ändern. Ja, Mama, wie meinst du das? Dann sage ich, ja, wenn du jetzt hergehst und sagst, die Lehrerin ist schuld, dann kannst du nichts tun. Wenn du jetzt aber hergehst und sagst, wie schaffe ich es, eine bessere Note zu kriegen, dann hast du die Macht wieder bei dir. Und das hat er dann echt verstanden und hat gesagt, weißt du was, das ist gar nicht so blöd.
Ja, da muss man dann wirklich erstmal hinterkommen. Aber es ist schön, wenn man schon so früh dahinter kommt und da jemanden hat, der einem sowas auch aufzeigt. Ne?
Ja.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie bist du da hingekommen zur Lösungsexpertin? Ich glaube, du warst vorher im Bereich Vertrieb, Sales unterwegs, warst auch da selbstständig, wenn ich es richtig gesehen habe, so ein bisschen recherchiert habe ich ja doch. hat sich das so aus dem vorherigen Unternehmen entwickelt oder gab es bei dir einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt merke ich, das ist eigentlich mein Ding. Wie kam es dazu?
Nicole, ich hatte das riesengroße Glück, sehr bald zu wissen, was ich will. Das ist ja bei vielen Menschen so, dass sie unterschiedliche Wege einschlagen. Und bei mir war das sehr klar. Ich habe von Anfang an die Entscheidung getroffen, Kommunikationswissenschaften zu studieren. Für mich war klar, ich bin der Mensch, der andere inspirieren möchte, der was zu sagen hat. Und deswegen war es bei mir auch so, dass ich vom Studium direkt in die Selbstständigkeit gegangen bin. Und ich war direkt im Trainer-Business. Also das war für mich so sonnenklar, da ist überhaupt keine andere Option nicht da gewesen. Und der erste Weg war halt, ich habe gemerkt, ich kann echt gut verkaufen. Und damit war der erste Weg dieses, wie kann ich andere Menschen dazu inspirieren, diese Leidenschaft ins Verkaufen hineinzulegen, weil dann macht es wirklich Spaß. Und ich habe halt festgestellt, ganz viele sagen so, ja, aber ich mag nicht verkaufen und jemandem was aufs Auge drücken. Und ich habe halt da so ganz, ganz andere Perspektive dazu. Und wie es halt dann zur Lösungsexperten gekommen ist, das war halt dann einfach diese Weiterentwicklung, ja, diese Schritte zu gehen und zu sagen, was brennt denn noch so in dir? Weil verkaufen gut und schön, aber da ist noch mehr. Und das war halt dann so dieses, ja, aber womit hast du denn den Menschen im Grunde immer das meiste in deinen Trainings, in deinen Seminaren, in deinen Coachings gegeben? Und dann war halt so eindeutig klar, neue Perspektiven. Und das war das, was ich immer gemacht habe. So, schau sie mal von der anderen Seite an, da noch alles dahinter steht. Und damit hat sich das echt so Schritt für Schritt herausentwickelt, dieses, wenn du in Lösungen denkst und in Chancen handelst, dann bist du immer auf deinem Weg und dann bist du immer in diesem Umsetzungsflow, ja. Und du weißt ja ganz genau, was ich meine. Und das ist ja das ganz, ganz Wichtige. Und wenn man es schafft, in diesem Flow zu bleiben, dann ist es auch ein leichtes, dass wenn man sagt, man fällt um, dass man wieder aufsteht. Und dass man schnell wieder aufsteht. Dass man sagt, ich nehme mir einen Tag und den finde ich wirklich mies. Und dann stehe ich wieder auf, dann gehe ich den Tag wieder neu an, dann gehe ich die Situation neu an. Und wenn man das immer und immer und immer wieder macht, dann kann man gar nicht mehr anders. Weil dann ist man so drauf trainiert, dass das Hirn sagt, okay, dann jammer kurz, aber jetzt steh wieder auf.
Ja, du hast ja einen ganz tollen Satz gesagt. Ich hoffe, ich kriege es jetzt noch richtig zusammen. Wenn man in Lösungen denkt und in Chancen handelt, Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ja. Das ist ja ein kurzer Satz, der aber wirklich alles beinhaltet und vor allen Dingen auch aufzeigt, was möglich sein kann, wenn man denn erstmal wirklich handelt, ne? Genau. Und dann auch die Chancen sieht, die sich da ergeben. Genau.
Ja, und dafür braucht es oft wirklich nur diesen Perspektivenwechsel, es aus der anderen, zum Beispiel aus der Metaperspektive von oben zu betrachten und zu sagen, okay, aber da steht ja noch mehr dahinter und es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Und ich bin wirklich zu 100% davon überzeugt, dass man immer Möglichkeiten hat. Und wenn die Möglichkeit nur ist, ich verändere meine Denke, kann oft der riesengroße Sprung sein, der alles verändert.
Ja. Und vor allen Dingen, was ich auch immer wichtig finde, nicht die Scheuklappen aufzusetzen, sondern auch wenn ich ein Ziel habe und weiß, wie ich dahin möchte und diesen Weg gehe, trotzdem zu gucken, was passiert links und rechts von mir. Weil da ist es doch so oft, dass sich da noch Türen aufmachen, dass sich da noch Möglichkeiten ergeben, von denen wir ja bisher gar nicht wussten, dass sie existieren. Und es wäre halt so schade, wenn man dann einfach so schnurstracks geradeaus geht und das gar nicht alles mitbekommt, ne? Und das ist auch dieser Flow. Bitte?
Und damit auf die Schönheiten des Weges versäumt. Ja. Weil man so blind durch die Welt läuft, dass man links und rechts gar nicht mehr wahrnimmt, was ist da noch alles? Und ich bin ja sehr stark auf diesen Punkt, dass ich sage, Ziel ist so wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, weil es gibt ja auch den Arschtritt aufzustehen. Weil ohne Ziel ist es so schwierig, den Weg zu gehen. Und dann ist es so wichtig, den Weg zu genießen, weil am Weg so viele schöne Dinge passieren, wenn ich wirklich ganz weit aufmache und wahrnehme, was rund um mich herum passiert.
Ja, ja, das ist wirklich so. Und vor allem, was ich auch immer wieder schön finde, dass man den Weg auch immer wieder neu anpassen kann, ganz einfach aus den Erfahrungen, die man ja auch beim Gehen macht. Weil wenn ich jetzt heute einmal stolpere, dann weiß ich halt, dass ich beim nächsten Mal vielleicht doch besser auf meine Füße gucke, was ich da überhaupt mache oder wie auch immer. Also wir dürfen aus unseren Erfahrungen lernen und wir dürfen den Weg auch immer wieder anpassen. Also keine Entscheidung müssen wir fürs Leben treffen, sondern ja, wir sind flexibel, ne?
Genau. Und es braucht auch Mut, sich einzugestehen, dass es eine bessere Entscheidung gibt. Und ja. Ich bin ein großer Freund von Entscheidungen, weil ich glaube, Entscheidungen sind die Vorstufe zur Veränderung, dass man wirklich was machen kann, dass man diesen Move hinlegen kann, braucht es eine Entscheidung. Und ich sehe das genauso wie du, ich darf meine Entscheidung am nächsten Tag ändern. Und dafür braucht es Mut, dafür braucht es Selbstbewusstsein zu sagen, gestern war die Entscheidung vielleicht noch richtig, heute ist es nicht mehr. Aber entscheidend ist aus meiner Perspektive, wirklich eine Entscheidung zu treffen.
Ja, und da auch nochmal schnelle Entscheidungen zu treffen, weil wir haben ja oft dieses, ach, noch mal eine Nacht drüber schlafen oder das sind schon ganz viele Dinge, die wir auch in Sprichwörtern in unserer Sprache haben, gut Ding will Weile haben und dieses hinauszögern, aber ich habe ganz einfach die Erfahrung gemacht, Entscheidungen werden nicht besser, wenn ich noch eine Nacht drüber schlafe, weil mein Gehirn ist einfach wunderbar darin, mir in der Nacht sämtliche Horrorszenarien auszumalen, was denn schiefgehen kann. Und damit treffe ich nicht gerade eine bessere Entscheidung am nächsten Morgen. Und deshalb habe ich mir angewöhnt, wirklich Entscheidungen schnell zu treffen, intuitiv zu treffen und mir dann aber halt auch wirklich die Möglichkeit zu geben, zu sagen, okay, wenn es nicht passt, dann entscheide ich mich halt doch wieder anders, ne?
Genau. Also ich habe da ganz eine ähnliche Ansicht wie du, dass schnelle Entscheidungen ganz entscheidend sind. Es gibt zwei Punkte, wo ich sage, überdenkt das wirklich gut. Das ist, wenn es um Beziehungen geht und wenn es um den Job geht. Dass man da nicht eine Hauruck-Aktion trifft, aber auch da sich einen Termin zu setzen und herzugehen und zu sagen, okay, ich denke das jetzt eine Woche durch und in einer Woche treffe ich dann eine Entscheidung, zum Beispiel. Und eine Entscheidung kann ja auch sein, ich treffe die Entscheidung jetzt bewusst nicht. Aber wichtig ist, dass man hergeht und sagt, ich habe diese Entscheidung. Und ich bin auch ein großer Freund davon, dass man hergeht und sagt, okay, wer sagt jetzt die Wahrheit? Der Verstand oder das Bauchgefühl? Und ich glaube, in beiden und diesen Systemen stecken Muster drin. Im Bauch ist es vielfach dieses Emotionsmuster, was hat eine Entscheidung schon mal für mich ausgelöst? Und im Kopf, also im Verstand, ist halt immer so dieses logische und der Mauern drinnen, dieses, ich habe da mal eine Erfahrung gemacht, an die ich mich noch erinnern kann. Und darum glaube ich halt, die Wahrheit liegt immer dazwischen. Und wenn man das hinterfragt, lieber Verstand, was willst du mir sagen? Lieber Bauch, was willst du mir sagen? Was stecken da eventuell für Erfahrungen, für ein Muster dahinter, für Prägungen? Dann ist es relativ leicht, eine Entscheidung zu hinterfragen, warum ich mich jetzt so entscheiden möchte oder warum ich das so mache. Und mein Lieblingszugang zu Entscheidungen ist, entscheide aufgrund deiner Werte. Weil wenn ich meine Werte festgelegt habe oder festgelegt habe, was ich mir für ein Ziel wünsche, dann ist es einfach, eine Entscheidung zu treffen. Ich habe jetzt gerade eine Klientin gehabt, das war ein super schönes, ganz simples Beispiel für jedermann. Die hat gesagt, ja, ich habe gerade Stress mit meiner Freundin und die versteht mich nicht, dass mich das alles so verletzt hat. Und ich habe dann zu ihr gesagt, ja, aber was ist denn dein Ziel, wenn du ihr das Ganze jetzt rumschmeißen willst, dass dich das so verletzt hat? Und sie hat dann gesagt, dass wir Freunde bleiben, aber sie muss halt verstehen, dass mich das verletzt hat. Und das sieht man, ja, dieses sie muss verstehen, bedeutet ja nichts anderes wie, ich will meine Emotionen loswerden und dem anderen umhängen. Und hat dann so gesagt, du, aber dein Ziel ist ja, dass ihr weiterhin Freunde bleibt. Und wäre der Zugang nicht viel schöner, herzugehen und zu sagen, eigentlich ist es egal, dass die Emotion gerade da war und ich akzeptiere die Emotion jetzt als meine Emotion und kümmere mich einfach nur um meine Freundschaft, weil das das eigentliche Ziel ist?
Ja.
Genau. Ja. Einfache Beispiele. Und wenn man dafür entscheidet, nach seinen Werten, nach dem, was einem wichtig ist, nach dem, was man damit erreichen will, hält, ist es, finde ich, einfach, Entscheidungen zu treffen.
Ja. Ja, so, und wenn man da jetzt nochmal so auf diesen Business-Charakter vielleicht umschwenkt, ich habe das sehr oft, ich bin ja ein Mensch mit, ich sprudel ja immer vor Ideen und würde am liebsten gleich 3000 Sachen auf einmal machen, also auch so Scanner-Persönlichkeit und, das hat mich jahrelang, hat mich das echt zermürbt, weil ich dachte, ich kann nirgends richtig dranbleiben und ich bin immer gefühlt hin und her gesprungen, weil ja, es ist einfach meine Persönlichkeit. Und irgendwann habe ich das angenommen und habe aber auch gemerkt, wenn du jetzt wirklich irgendwo mal weiterkommen willst, brauchst du auch so ein bisschen Fokus. Mhm. Und habe jetzt für mich einfach die Lösung gefunden, dass ich halt auch immer sage, wenn wieder jetzt so eine neue Idee kommt, wo ich am liebsten sofort rangehen möchte, dann frage ich mich bei der Entscheidung auch wirklich dann, zahlt das auf meine momentanen Ziele ein? Mhm, und wenn es das nicht tut, dann ist das eine schöne Sache, dann notiere ich mir das und dann kommt vielleicht irgendwann die Zeit dafür. Aber dann ist sie momentan einfach nicht da.
Und, also ich habe die gleiche Erfahrung gemacht. Aufschreiben ist dann ganz wichtig. Also ja. Sie ist jetzt wieder völlig draußen, aber eben zu einem späteren Zeitpunkt passt es vielleicht sehr, sehr gut.
Ja, ja. Und Hermann Scherer ist oft Thema bei uns im Podcast und auch wir haben uns ja über Hermann Scherer im weitesten Sinne kennengelernt. Hat da ja auch so dieser Entscheidungsstapel, sage ich mal, bei ihm ist ja auch, es gibt kein Vielleicht, sondern ein Ja, ja, aber nicht jetzt und nein. Mhm. Mhm. Und das finde ich so toll. Und dieses Ja, aber nicht jetzt heißt dann auch, ich terminiere aber, wann ich das tue, und schiebe es nicht auf die lange Bank. Und wenn man sich das verinnerlicht und wirklich so durchzieht, dann ist das egal, ob im Privaten oder auch im Beruflichen, ist das etwas, was einen unheimlich voranbringen kann und was einem viel Zeit sparen kann, wenn man sich nicht ständig um irgendwelche Dinge Gedanken macht, wo man eigentlich mit einer Entscheidung, mit einer schnellen Entscheidung viel, viel besser gefahren wäre, ne?
Genau. Und ich finde, der Sprachgebrauch ist da so ganz entscheidend. Ich habe dir erzählt, ich habe Kommunikationswissenschaften studiert. Ja. Ich bin sehr, sehr sprachaffin und Lösungssprache ist dabei ein ganz, ganz wichtiger Part. Wie spreche ich auch in Lösungen? Und alleine schon das Wort vielleicht ist ja so besetzt, dass es nichts bedeutet. Weil wenn ich zu dir sage, vielleicht mag ich dich, ist es in Wahrheit verletzend, ja? Oder vielleicht werde ich irgendwann, bedeutet ja sowas wie, ich glaube es mir selber nicht.
Ja.
Dinge, die wirklich deprimierend sind. Deswegen ist Sprache, also mit Achtung zu benutzen und eben so, wie du sagst, mit diesem Stapelsystem ein ideales Beispiel, weil ein vielleicht bedeutet gar nichts. Das bedeutet so wie, eigentlich möchte ich so etwas irgendwann gerne machen. Wenn man so schon mit sich selber spricht, kann man gar nicht in eine Lösung gehen, kann man gar nicht die Chancen sehen oder auch umsetzen, weil wenn ich mir selber das schon nicht zutraue, mit einem vielleicht mache ich das irgendwann. Ich habe mir zum Beispiel angewohnt, alles, was ich mit der Post kriege, alle Zeitschriften und Zeitungen, gleich wegzutun. Weil bei mir hat sich das immer gestapelt mit diesem, ja, ich werde da irgendwann mal reinschauen, da ist sicher was Spannendes dabei. Und ich habe gemerkt, nein, es hat sich gestapelt, bis es irgendwann ein Stapel war. Es war so mein Vielleicht-Stapel, Zeitschriften und Zeitungen. Und ich weiß, ich lese sie nicht, dann schmeiße ich sie direkt weg. Es ist total schade und ich habe einen Sticker am Postkasten, bitte keine Werbung. Weil es bringt nichts, ich schaue es mir nicht an. Es ist vergebens.
Ja, ja. Ja, ich habe das ganz extrem gehabt bei dem Wort versuchen. Also ja. Das ist was ich mir jetzt abtrainiert habe, weil damit lasse ich mir ja schon gleich diesen Weg offen, dass ich sage, ach, ich habe es ja versucht, aber es hat nicht geklappt. Also ich lenke mich im Endeffekt gleich aufs Scheitern, weil ich einfach diese Tür offen lasse. Und das ist ja blödsinnig. Also entweder ich tue etwas oder ich tue es nicht. Aber versuchen, etwas zu tun, das ist ja eigentlich schon völlig absurd, oder?
Ja. Versuchen und probieren. Diese beiden Wörter sagen im Grunde schon, du ziehst es nicht durch.
Ja, ja. Und somit beeinflussen wir uns da wirklich schon massiv selbst, allein dadurch, wie wir sprechen. Und das ist eine wahnsinnig interessante Erkenntnis auch. Und wenn man da mal so ein bisschen drauf achtet, was man da mit sich selbst.
Und auch mit anderen. Also ich habe vielfach in meiner Arbeit auch festgestellt, dass ich von Führungskräften gebeten wurde, bitte hilf mir, das so zu sagen, dass es auch meine Mitarbeiter verstehen und mit mir gemeinsam tragen wollen. Weil wenn ich zu einem Mitarbeiter sowas sage, wie du musst das und das tun, wird es schwierig. Warum? Weil das Wort muss alleine schon eine extreme Abwehr erzeugt. Und dieser Mitarbeiter macht das dann nur, weil er Angst vor der Konsequenz hat, aber nicht, weil sich das gut anfühlt. Und das ist so spannend, weil wenn man gezielt über dieses Wort muss nachdenkt, dann kommt in jedem sofort dieser Satz, ich muss gar nichts. Und bei den meisten kommt noch, außer sterben. Total interessant. Und das nur durch dieses eine Wort, wo ich mir selber verbaue, dass der andere dann gerne mitmacht. Oder wir stellen Fragen, anstatt uns etwas zu wünschen. Weil wenn ich sowas sage wie, kannst du mir helfen? Und der andere sagt ja, dann ist es eine Frage. Das heißt aber nicht, dass er es tut, weil ich habe ihn ja auch nicht gefragt, ob er mir hilft. Ich habe nur gefragt, ob er könnte. Und da ist einfach die Sprache so was ganz, ganz Entscheidendes. Wie kommuniziere ich mit mir selber, eben mit Versuchen und eigentlich oder so irgendwie. Und wie kommuniziere ich auch mit den anderen, dass sie mich verstehen, dass sie wirklich wissen, was möchte ich von ihnen.
Ja.
Ja, Sprache ist ein ganz ein wichtiger Ansatz.
Ja, und passt halt auch wirklich eigentlich in jeden Bereich unseres Lebens hinein und hängt auch mit allem zusammen. Also auch wenn wir da jetzt ein bisschen abgedriftet sind vom eigentlichen Thema, es spielt doch so hinein und es macht so einen großen Unterschied, dass wir das eigentlich viel, viel öfter thematisieren sollten. Ja, und da ist auch wieder dieses eigentlich, ne?
Genau.
Wenn man mal drauf achtet, fällt es einem auf.
Ja, und für mich ist Lösungssprache ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und ich merke auch immer wieder, wie viele Menschen ich genau mit diesem Thema abhole. Weil man anfängt zu hinterfragen und zu denken, was sage ich da eigentlich? Weil es uns gar nicht bewusst ist in diesem alltäglichen Reden. Und gerade wenn es um wichtige Situationen geht, ist es aber so entscheidend, wie man damit umgeht. Und ich bin wirklich der 100% Überzeugung, dass wenn ich lerne, mit Sprache, mit mir selber, mit anderen gut umzugehen, dass es einen riesengroßen Unterschied macht, wie andere Menschen auf mich reagieren und wie ich selber in die Umsetzung komme, indem ich es mir einfach selber richtig sage.
Ja, auf jeden Fall bin ich voll und ganz bei dir. Und das ist auch was, was ich bei meinen Klienten dann halt wirklich oft habe. Gerade auch wieder mit diesem, ach ja, ich versuche das. Nein, du versuchst es, du tust es. Und da gibt es so viele Beispiele und Momente, wo da wirklich die Sprache zum Tragen kommt. Und was ich auch immer sehr faszinierend finde, wir sprechen mit uns selbst so, wie wir eigentlich keinem anderen erlauben würden, mit uns zu sprechen. Und deshalb, wenn wir allein das ändern, wie wir mit uns selbst sprechen, dann ändert sich schon so gewaltig viel und dann ändert sich natürlich auch die Kommunikation nach außen. Ne?
Genau. Und das ist immer wieder der ursprüngliche Punkt, herzugehen und zu sagen, ich erkenne, dass ich überhaupt ein Problem, dass ich ein Thema habe, weil ich mit mir selber so wahnsinnig kritisch und gemein ins Gefecht gehe.
Ja.
Und der Anfang von allem. Wenn ich das erkenne, dann habe ich wirklich die Chance, in die Umsetzung zu gehen, etwas zu verändern.
Ja, ja, das stimmt. Mhm. Jetzt ist ja der Titel des Podcasts Mut zum Move. Mhm. Und also wie gesagt, wir haben vorweg nicht viel gesprochen, aber es waren so ein paar kleine Sätze und du hast in einem Nebensatz fallen lassen, dass es bei dir ja auch diesen Punkt gab, diesen Mut zum Move. Mhm. Also du warst oder bist immer sehr, sehr zielgerichtet. Das hast du uns ja auch schon erzählt. Für dich war das irgendwie klar, du machst dich selbstständig, du gehst in den Trainerbereich, dann kam der Vertrieb, weil das für dich einfach, ja, du hast gemerkt, das kannst du und das tust du dann auch. Daraus hat sich die Lösungsexpertin entwickelt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, kein Weg geht immer so völlig geradeaus und völlig straight, sondern es gibt da immer Situationen, wo es dann halt auch mal, wo man gegen eine Wand rennt oder wo man einfach mal falsch abgebogen ist, wie auch immer. Und ich glaube, da gab es auch bei dir diesen Moment, oder?
Ja, den gab es auch bei mir. Das stimmt natürlich. Die haben wir alle, diese Momente, weil kein Leben ist immer gerade, sondern es geht in Höhen und in Tiefen. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist, wie lange bin ich bereit, in der Tiefe zu hocken und wie schnell stehe ich wieder auf? Bei mir gab es einen Moment 2013, wo sich für mich rauskristallisiert hat, ich sterbe nicht unglücklich. Also Anfang 2013 im Jänner ist mein Papa gestorben und für mich war das so ein harter Schlag, dieses Gefühl von, der war zum Schluss echt unglücklich. Und damit war für mich klar, ich sterbe nicht unglücklich, das geht für mich nicht. Und dieser ganze Prozess und diese Beerdigung organisieren und dann sein Zuhause auszuräumen, das war alles sehr, sehr prägend und schwierig. Und ich weiß noch, nachdem ich die Wohnung ausgeräumt habe, bin ich nach Hause gefahren zum Vater meiner Kinder und habe zu ihm gesagt, so kann es nicht weitergehen, ich bin unglücklich. Hm. Und er hat dann zu mir gesagt, nein, es ist doch alles gut. Und sage, na wirklich, wenn sich nicht gravierend in unserer Beziehung etwas verändert, dann gehe ich. Und es hat sich nichts verändert. Er war nicht bereit für Veränderungen, das ist in Ordnung, das passt auch völlig. Und es war für mich der Zeitpunkt, wo er dann gesagt hat, okay, dann gehe ich. Und ich glaube, er hat mir es nicht einmal zugetraut, dass ich wirklich gehe. Aber ich habe dann die Entscheidung getroffen, selbstständig, ja, mit zwei kleinen Kindern, also alleinerziehende Mama, was die ganze Kombination natürlich dann ganz, ganz schwierig macht, weil du plötzlich mit nichts dastehst, also wirklich mit nichts, gell? Und hätte ich damals nicht ein paar tausend Euro geerbt, und es ist wirklich nicht um viel gegangen, ja, aber diese paar tausend Euro, die ich geerbt habe, waren einfach diese Möglichkeit, dass ich sage, ich kann mir Wohnung anzahlen, ich kann da jetzt Möbeln reinstellen, ich habe die Möglichkeit zu gehen. Und drum gehe ich jetzt.
Ja.
Und war für mich so ein Schritt, der für mich sehr, sehr prägend war. Weil von da an war für mich klar, ich sterbe nicht unglücklich. Und ich sorge jeden Tag dafür, dass ich glücklich bin. Und das war mein großer Move im Leben. Diese 100% Entscheidung, ich will glücklich sein. Wo meine Schwester manchmal zu mir sagt, du bist ein Fanat. Wie kann man das Glück ganz oben hinstellen über sein Leben, über seine Liste? Ja? Aber für mich war das diese 100% Entscheidung, dass ich glücklich sein will. Und das macht mein Leben glücklicher und besser. Davon bin ich ja wirklich zu 100% überzeugt. Nicht dem Glück hinterherjagen, sondern einfach nur diesen Entscheidungsmoment haben zu können, macht mich das glücklich. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, das macht mich unglücklich, weiß ich, ich steige aus der Situation aus. Und für mich war das damals die beste Entscheidung, weil ich mich in eine Richtung entwickelt habe, in der ich mit mir voll happy bin und mit meiner Familie, so wie sie ist, happy bin. Und auch wie es im Beruf ist und wie ich mir mein ganzes Leben erschaffen habe, unfassbar zufrieden bin.
Wahnsinn. Das erfordert ja auch eine unheimliche Stärke. Erstmal auch aus diesem Moment des Verlusts heraus, der Trauer, dann diese Erkenntnis zu haben, Moment, so möchte ich nicht gehen. Und dann auch gleich wieder in die Umsetzung zu gehen und zu sagen, so entweder wir ändern jetzt was oder ich mache halt den nächsten Schritt, der halt in eine Trennung geht.
Ja.
Egal, welche Konsequenzen es ja auch für dich in dem Moment hatte, weil ich meine, ich habe keine Kinder. Ich ziehe den Hut vor allen Müttern und Vätern, die das mit ihrem Job, gerade Selbstständigkeit, gehandelt bekommen und dann aber auch noch alleinerziehend und eigentlich nochmal so bei Null anfangen. Das ist ja einfach ein wahnsinniger Mut, der dahinter gesteckt hat. Also dafür erstmal meinen vollen Respekt. Und dann aber auch offen zu sagen, ich stelle mein Glück wirklich über alles. Und ja. Das heißt ja nicht, dass wir in jedem Moment unseres Lebens vollkommen glücklich sein müssen. Ich mache mal so einen Unterschied. Glück ist bei mir immer so eine Momentsache. Mhm. Also ich empfinde einen Moment Glück. Und wichtig ist aber für mich, dass ich ein Leben habe, wo ich sage, das ist Zufriedenheit. Also das ist für mich diese Basis. Und unter dem möchte ich nicht sein. Und alles, was darüber hinausgeht, das sind dann halt diese Glücksmomente. Und die genieße ich dann auch in vollen Zügen. Aber das so straight durchzuziehen, das ist ja nochmal echt eine ganz andere Hausnummer. Bitte?
Im Grunde ist es wieder nur eine Entscheidung.
Auf jeden Fall, aber bestimmt auch eine, wo du öfter mal abends zu Hause gesessen hast und überlegt hast, puh, war das jetzt alles so richtig? Schaffe ich das alles? Weil gerade mit zwei Kleinkindern, also ja, wie gesagt, mein vollster Respekt.
Natürlich habe ich mir überlegt, ob die Entscheidung richtig war. Wir haben immer an diesem festgehalten, ich sterbe nicht unglücklich. Hm. Und damit war für mich klar, diese Veränderung ist richtig. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, ich meine, es ist schwierig zu sagen, wie das Leben ausgeht. Aber wo an dem Punkt, wo ich jetzt stehe, kann ich sagen, ich bin total zufrieden mit dem, wo ich gelandet bin. Also jetzt 9 Jahre später. Das ist einfach ein wahnsinnig gutes Gefühl, zurückblicken zu können und zu sagen, das passt. Und die Wahrheit ist, warum machen wir auch so viele Gedanken? Weil wir vielfach abhängig sind von der Umfeldmeinung. Was sagen andere dazu? Ja. Ganz stark gemerkt habe ich das zum Beispiel, ich habe beide Kinder im Grunde im Studium gekriegt, gell? Und ich habe vielfach wurde ich damit konfrontiert, aber jetzt kriegst du ein Kind, du kannst doch nicht weiter studieren, du musst dich jetzt voll auf das Kind konzentrieren. Und ich bin dann hergegangen und habe gesagt, ich glaube, dass mein Kind davon nichts hat, wenn ich mich voll und ganz auf es konzentriere und ihm dann den Vorwurf mache, wegen dir habe ich nicht. Hm. Und das war da im Studium war dieser Weg da auch so klar, wenn ich für mich beschlossen habe, ich werde meinem Kind niemals vorwerfen, dass ich wegen ihm nicht das Leben führe, das ich führen möchte. Und das ist, glaube ich, ein ganz anderer Aspekt, wie den die meisten Menschen angehen, weil das ist ja unkonventionell, das ist anders und das wollen die Menschen nicht akzeptieren, dass auch das richtig sein kann. Und die Wahrheit ist, du machst es als Mama immer falsch. Also es war falsch, dass ich studiert habe mit Kind, ja, und es war dann, ich habe vielfach Unverständnis gekriegt für diese, du bist selbstständig und du bist beruflich viel unterwegs und ja, das ist die Wahrheit. Ich bin beruflich wirklich viel unterwegs, ja, und ich fahre 45.000 berufliche Kilometer im Jahr. Das ist so. Diese Entscheidung habe ich getroffen und ich habe auch die Entscheidung getroffen, dass wann immer es geht, ich komme am gleichen Abend zurück und ich reise in der Früh erst ab und damit habe ich auch wirklich Marathontage. Aber die Entscheidung ist klar, ich will so viel Zeit wie möglich mit meiner Familie. Und wenn man das gut organisieren kann mit einem guten Umfeld und mit diesem ganz klaren Auftrag, ich bin so viel wie geht für meine Kinder da und qualitativ sehr, sehr präsent, glaube, ist es trotzdem der richtige Weg. Zumindest was für mich der richtige Weg, so wie ich jetzt feststellen kann mit meinen pubertierenden Kindern, wie großartig wir das gemeinsam machen. Weil auch da war klar, ich will, dass immer jemand bei meinen Kindern ist, der sie lieb hat. Das muss aber nicht zwingend ich sein. Ja. Und das ist genauso, wenn ein Kind krank ist, bin ich völlig davon überzeugt, dass es ein gutes ist, wenn die Oma kommt. Weil die Oma räumt nicht nebenbei den Geschirrspüler aus und räumt nicht nebenbei alles zusammen, sondern macht Topfen wickeln und liest und streichelt die ganze Zeit. Das Beste, genau, was einem Kind passieren kann, aus meiner Perspektive. Das ist einfach wieder die Perspektive wechseln. Oder wenn Menschen zu mir gesagt haben, ja, oh, du arme, alleinerziehende Mama. Und ich habe mich dann oft so geärgert und habe mir gedacht, warum wird man in eine Schublade geschoben? Nur weil man anders ist und die Entscheidung getroffen hat, es anders zu machen. Mhm. Und meine Standardantwort war dann sowas wie, hast du auch jedes zweite Wochenende frei? Weil man es auch aus der Perspektive sehen kann.
Ja, ja.
Und ja, es braucht Mut, gebe ich dir recht. Ja. Aber es macht zufrieden und glücklich, wenn man hinter dem stehen kann, wie man es macht.
Da war jetzt wieder so, so viel drin in dem, was du erzählt hast. Also zum einen dieses die arme Alleinerziehende, da habe ich mir schon ganz, ganz lange angewöhnt, dass ich da nicht sage, oh, das tut mir aber leid, sondern, boah, ich bewundere dich. Weil, wie gesagt, ich kann es mir nur vorstellen, aber ich sehe es ja auch bei Freunden, wie viel dahinter steckt. Und ich bewundere das einfach, diese Stärke und dieses Organisationstalent, was dazu gehört. Das ist super. Und ich habe das auch bei einer Freundin miterlebt, die auch im Vertrieb tätig ist, alleinerziehend mit zwei Mädchen war. Also die sind jetzt beide schon erwachsen, sind aus dem Haus. Aber ich habe halt auch die andere Zeit miterlebt. Und ja, sie musste das auch alles irgendwie organisieren und hatte jetzt noch nicht mal Großeltern oder was in der Nähe, sondern da sind dann halt Freunde zur Hilfe gekommen. Und es war aber einfach gut so, wie es war, und es war richtig, wie es war, und die Mädels sind beide so selbstbewusst, selbstständig aufgewachsen, die haben sich von Anfang an nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, ganz einfach, weil diese Stärke da einfach mitgegeben wurde, auch halt von der Mutter, die gesagt hat, okay, ich habe diese Entscheidung getroffen. Das ist nicht immer einfach, aber wir schaffen das schon irgendwie, wenn wir jetzt alle an einen Strang ziehen, und das haben die für ihr Leben mitgenommen. Und das finde ich doch viel, viel besser als dieses konventionelle Modell. Jetzt nicht abwertend. Es ist natürlich schön, wenn es eine intakte Familie ist, aber wenn dann ein Elternteil darin unglücklich ist, dann macht sich das ja auch wieder bemerkbar bei den Kindern, weil das merken die ja genauso. Und dann nehmen sie ja auch was für ihre Zukunft raus mit, ne?
Ja, ich bin überzeugt davon, dass Kinder das spüren, wenn man unglücklich ist. Wenn man in einer Partnerschaft, in einem Job, in einer Situation unglücklich ist, und das macht was mit allem. Und das war immer so ein Grundsatz von mir, dass ich sage, ich muss dafür sorgen, dass es mir gut geht. Weil wenn es mir gut geht, dann habe ich die Energie, dass es auch meiner Familie gut geht. Und das ist ja auch so was ganz, ganz Klassisches, weil man schon völlig erschöpft und fertig und müde nach Hause kommt, sind die Kinder lästig. Ja, klar, weil wir das spiegeln. Und je entspannter ich bin und je besser, dass es mir geht, umso entspannter ist die restliche Familie. Und diese Erkenntnis war wahnsinnig wichtig.
Ja. Ja, und vor allen Dingen auch deinen Kindern zu zeigen, dass man sich niemals hinten anstellen sollte, sondern dass man auch als Elternteil immer noch dieses Recht auf dieses eigene Leben und dieses eigene Glück hat und dass man sich auch selbst verwirklichen sollte und muss eigentlich. Ich meine, so rein gesellschaftlich gesehen ist es bei dir mit zwei Jungs wahrscheinlich eh noch ein anderes Thema, weil das ist es ja auch immer noch. Den Männern wird ja, da ist es normal, dass die ihren Job machen und dass die viel unterwegs sind und dass die ihre Interessen oder ihre Karriere voranstellen. Da ist das eine ganz natürliche Sache, während das bei Frauen ja dann wie die Reaktion ist, die du auch bekommen hast.
Ja.
Aber wenn ich das jetzt bei meiner Freundin sehe, die ihren Töchtern das ja dann auch so mitgegeben hat, dass es völlig in Ordnung ist. Das finde ich unheimlich wertvoll. Und dass da dann eine neue Generation gekommen ist, die gesagt hat, es ist erstmal wichtig, dass es mir gut geht und dann kann ich auch wieder was für andere tun. Und nicht dieses, ich muss ins Schema passen und ich muss mich ja anpassen, weil das macht man ja so.
Genau. Und ich bin zum Beispiel diesen anderen Weg gegangen, also diesen jungen Weg, ja, dass ich zum Beispiel gesagt habe, mir ist es wichtig, ihr könnt eine Waschmaschine einschalten, ihr wisst, wie man Wäsche aufhängt, ihr könnt selber kochen, ihr wisst, wie man einen Haushalt führt, weil keine Frau da draußen hat es verdient, einen Mann zu kriegen, der das nicht kann und ihr seid damit völlig unabhängig und braucht es nicht mit jemandem zusammen sein, den ihr vielleicht gar nicht in eurem Umfeld haben wollt, weil ihr unfähig seid, diese Dinge selber zu machen. Also das ist die neue Generation, indem man den Mädchen das Selbstbewusstsein mitgeben darf, dass jeder für sich alleine gut leben kann und eben den Jungs aus den anderen Perspektiven, nämlich dieses, du brauchst immer jemanden, der dich versorgt, Ding wegnimmt. Also im Grunde hat bei beiden Geschlechtern dieser Ausgleich einfach geschaffen. Und mir ist das total wichtig und meine Kinder kochen super.
Ja.
Weil mir das wirklich, wirklich wichtig war.
Ja. Da hatte ich mal ein ganz lustiges Erlebnis, auch in der Zeit, in der ich in Österreich gelebt habe. Da war ich auf einer Veranstaltung von der Wirtschaftskammer, der WKÖ in Österreich. Mhm. Und das war ein Frauennetzwerkabend, wie auch immer. Und ich hatte ja sehr ländlich gewohnt und dachte mir, ach schön, jetzt triffst du halt wirklich mal Unternehmerinnen und so Austausch auf Augenhöhe. Und da wurde ein Vortrag gehalten, war auch alles wunderbar. Und danach saß man dann noch so zusammen und unterhielt sich. Und auf einmal waren nur noch Themen wie Haushalt organisieren, Kochen und so weiter präsent. Und dann irgendwann fragte mich dann eine, ja, und wie machst du das denn so alles noch nebenbei? Und ich habe gar nicht groß überlegt. Und hab gesagt, ich mache das nicht, das macht mein Mann. Und alles guckte mich ganz groß an. Ja, wie dein Mann? Ist ja, er ist darin einfach besser als ich. Also warum soll ich das machen, ne? Und ihm macht das nicht viel aus. Für mich ist das aber was ich halt absolut nicht gerne tue. Also haben wir uns das so arrangiert. Ist ja völlig in Ordnung. Und ab dem Moment war ich dann irgendwie so persona non grata. Also es hat sich keiner mehr groß mit mir unterhalten, weil alle fanden das völlig abstrus, was ich da tue.
Anders.
Ich dann auch wieder gedacht habe, meine Herren, in welchen Rollen stecken wir noch, ne?
Ja. Ja, das wird jetzt mit der neuen Generation besser.
Ja.
Das lockert sich wirklich auf. Aber ja, wir stecken in diesen Rollenbildern nach wie vor.
Ja. Was ich aber auch noch sehr, sehr wichtig fand, was jetzt bei deinen Erzählungen immer wieder herauskam, obwohl du es nicht direkt benannt hast. Wir bereuen nicht die Dinge, die wir tun, sondern wir bereuen das, was wir nicht tun. Und du hast jetzt bei allem, was du erzählt hast, hat mitgeschwungen. Ich habe die Entscheidung getroffen, ich habe es gemacht. Es war nicht immer einfach. Ich habe mit Problemen zu kämpfen gehabt. Das gehört einfach dazu. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, kann ich sagen, alles gut. Und das finde ich so unheimlich wichtig,
stimmt,
dass wir uns das immer wieder bewusst machen.
Das ist
machen. Die Wahrheit. Ja.
Das, und da ist wieder eben dieser Punkt, dass es das Glück oben an. Weil damit setze ich das Abenteuer auch oben an, weil es mir wichtig ist, dass ich in meinem Leben was erlebe. Und wenn man das als Glück oben stehen hat, dann ist man viel mehr gewillt, Dinge zu machen, wo man ja wieder sagt, ja, kann man nicht tun. Zum Beispiel, ich habe dir zuerst kurz erzählt, ich bin auf dem Weg mehr oder weniger schon nach Portugal, weil es mir ein Anliegen ist, mit meiner Familie eine Sommerauszeit zu nehmen. Und das bedeutet, wir sind einen Monat weg und wir haben das perfekt organisiert, dass jeder seiner Wege gehen kann, völlig unabhängig vom anderen. Und ich kann trotzdem ein paar Stunden am Tag arbeiten und jedem geht's gut. Wo andere sagen, ja, man kann doch nicht einen Monat weg. Schon?
Ja.
Schon? Ja. Du ja irgendwann den Move gegangen bist, dass du gesagt hast, ich lebe nicht mehr in Deutschland.
Ja. Ja, das stimmt. Und auch da kam ja bei uns so die Stimme, ja, du kannst doch nicht nach Mallorca gehen, was willst du da machen? Und ja, natürlich, also das ist halt, wenn man, oder wenn andere versuchen, ihre eigenen Grenzen uns überzustülpen.
Ja.
Und das ist so wichtig zu erkennen, dass nur wir unsere Grenzen festlegen und nur wir dafür verantwortlich sind. Und du hast vorhin auch gesagt, ich möchte nicht oder ich wollte nicht, dass irgendwann ich dastehe und meinen Kindern sage, ja, wenn ihr nicht oder wenn ich in der Zeit nicht schwanger geworden wäre, dann hätte ich aber. Was ist das bitte für ein Druck, den man da auch den Kindern mitgibt und was ja viele wirklich noch so machen und wo es noch als unheimlich toll und beinahe heroisch dargestellt wird, dass die Frau ja alles aufgegeben hat, entweder für die Kinder oder für den Mann, damit der Karriere machen kann oder was auch immer. Das ist noch so ein falsches Bild, was da unsere Gesellschaft hat. Und wir sollten noch wirklich lieber die Menschen hervorheben und zeigen, die sagen, okay, für mich gibt es nicht ein entweder oder, sondern ein sowohl als auch. Ich kann Mutter sein, aber ich kann dabei auch erfolgreiche Unternehmerin sein. Und ich kann glücklich sein, auch als alleinerziehende Mama.
Und das bringt uns ja wieder zu unserem ursprünglichen Gespräch, dass wir darüber geredet haben, die Schuld zu verschieben. Weil im Grunde mache ich dann genau das. Ich benutze meine Kinder als Ausrede, weil ich nicht dort bin, wo ich sein möchte. Und da ist meine ganz klare Aussage, stopp mit Ausreden. Weil immer dann, wenn wir nicht gewillt sind, eine Entscheidung zu treffen oder einen Schritt zu gehen, stecken wir in einer Ausrede fest. Ja. Und damit aufzuhören und damit Klarheit zu schaffen, welche Möglichkeiten habe ich, wo kann ich hingehen, wo möchte ich hingehen, wenn ich aufhöre zu sagen, ja, aber ich kann nicht, weil dafür habe ich leider kein Verständnis.
Ja, ja. Und ich sehe schon, also du bist in deinem Job, in deiner Berufung, würde ich ja beinahe sagen, als Lösungsexpertin sowas von richtig.
Ja, das bin ich.
Da besteht jetzt absolut gar kein Zweifel mehr bei mir. Obwohl ich halt am Anfang auch dachte, okay, wie kommt man auf die Bezeichnung? Gibt es ja nun auch mehrere Möglichkeiten, dieses Wort mit Inhalt zu füllen, sage ich jetzt einfach mal. Aber es passt einfach bei dir so wunderbar und ich finde es schön, diesen Weg auch zu sehen, den du da gegangen bist und zu sehen, dass es einfach immer mehr Menschen gibt, die sagen, ich vertraue darauf, dass das, was ich gerne tue, auch das Richtige ist und die dann einfach freudestrahlend mir gegenüber sitzen und mit einem Leuchten im Augen von ihrer Arbeit erzählen und sagen, ja, das ist es und ich bin glücklich mit dem, was ich tue. Weil das ist doch das Allerschönste, oder?
Ja, danke.
Weil jetzt das nicht nur glücklich im Privatleben sind, sondern wenn wir sagen können, rundum meine Arbeit, es passt einfach alles.
Ja, und das heißt nicht, dass ich nicht Phasen habe, wo es auf runterpurzelt. Ja? Also das ist ganz normal, es purzelt runter. Die Frage ist nur, wie schnell stehe ich wieder auf? Es ist mein Ding, wie lange bleibe ich in der Jammersuppe? Und manchmal ist es schwieriger, wieder aufzustehen, aber es geht. Und das ist, finde ich, auch ein Vorteil vom Alter. Irgendwann hat man rausgefunden, dass am Ende des Tages wieder alles gut wird.
Ja.
Genau.
So. Ja, ich habe das auch so ein bisschen als Lebensmotto, nichts geschieht ohne Grund.
Ja.
Und ich weiß vielleicht jetzt noch nicht, wofür es gut ist, dass jetzt irgendein Mist passiert ist, aber irgendwann wird es sich zeigen, wofür das gut war. Da vertraue ich einfach drauf. Und das macht mir alles so viel einfacher, mit negativen Dingen auch umzugehen. Ne?
Mhm. Das macht es auch wirklich leichter. Ich sehe das hin.
Es ist einfach schön, welche Menschen ich über diesen Podcast kennenlerne. Das muss ich immer wieder sagen. Liebe Julia, ich habe dir heute Morgen, also wirklich, oder ja, über Nacht sozusagen ganz kurzfristig noch 3 Fragen zugeschickt, die ich jedem Gast am Ende unseres Podcasts stelle. Und das möchte ich natürlich auch bei dir tun. Schnelle Fragen, schnelle Antworten. Bist du bereit?
Natürlich.
Wunderbar. Was hat dich anfänglich davon abgehalten, deinen Weg zu gehen, wenn es da überhaupt was gab?
Die eigenen Ausreden.
Die eigenen Ausreden. Ja, gute Antwort. Gibt es eine bestimmte Methode, mit der du dir Ziele setzt? Und wenn ja, welche ist das?
Ich schreibe mir meine Ziele auf und visualisiere mir meine Ziele.
Mhm. Visualisierung im Sinne von im Kopf visualisieren oder arbeitest du da auch mit Vision Boards? Oder ich habe neulich von jemandem gehört, der erstellt sich Videos. Fand ich auch eine tolle Sache. Mhm. Oder ist da wirklich Kopfkino?
Also ich habe alles Mögliche ausprobiert. Aber am Ende des Tages bin ich bei der Mediation geblieben, wirklich im Kopf zu visualisieren.
Mhm. Und die letzte Frage, die keine Frage ist, sondern vervollständige mir bitte den Satz. Meine liebste Business-Routine ist?
Umsetzungsflow.
Und das wirklich als Routine zu sehen, das sagt schon alles aus. Wunderbar, wunderschön. Liebe Julia, es war mir wirklich eine Freude, mit dir zu sprechen und dich darüber auch kennenzulernen. Ich denke mal, unsere Wege werden sich noch sehr oft kreuzen. Wir haben vorhin schon gesprochen, eventuell sehen wir uns dieses Jahr auch noch, wo ich mich wahnsinnig drauf freue. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast für mich, für den Podcast. Und ja, ganz frisch, ganz neu ist deine Website online gegangen. Das heißt, wenn jetzt Menschen sagen, boah, die Julia, was die erzählt hat, das war toll. Ich möchte unbedingt mehr über sie erfahren. Oder auch, ich brauche da jemanden, der mich mal so ein bisschen in die richtige Richtung schubst und halt dieses lösungsorientierte Denken auch in mir hervorbringt. Denke ich mal, über die Website kann man dich am besten erreichen, oder?
Man erreicht mich ganz leicht über die Webseite. Aber weißt du, Nicole, ich habe einen riesengroßen Vorteil. Wenn man meinen Namen eingibt, Julia Hinterauer, landet man auf allem und in jedem Fall immer bei mir, weil es gibt meinen Namen nur einmal in dieser Welt. Also so blöd kann man sich gar nicht anstellen, wenn man meinen Namen googelt, dass man nicht zu mir kommt.
Da hast du ja wirklich einen großen Vorteil. Den haben nicht viele.
Total, total.
Ja, super. Ich werde aber auf jeden Fall auch die Website noch mit in den Shownotes verlinken.
Gerne.
Wie gesagt, ich sage danke für dich, für deine Zeit, für deine Geschichte.
Ich danke
wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und vor allem eine wunderschöne Zeit in Portugal. Kannst es kaum noch erwarten. Ich sehe schon diese Sehnsucht im Blick.
Ich freue mich wirklich sehr auf die Zeit mit meiner Familie. Sehr, sehr.
Ja, das braucht man auch. Auszeit und wirklich auch die Möglichkeit, den Kopf wieder frei zu kriegen. Und umso schöner, wenn man das noch mit dem Job verbinden kann.
Genau, so kann das sein.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, hab noch einen wundervollen Tag und bis bald.
Ich danke dir. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.